Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und ich bin wieder für euch am Mikro, Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Wissenschaft, die prägt unsere Vorstellung von der Welt, unsere Einstellung und Meinung. Aber was, wenn sie mal falsch liegt oder wenn sie Dinge ausblendet oder vielleicht Vorurteile hat? Was macht das mit uns? Was den Islam angeht, da liegt sie in manchem falsch, findet zumindest der Islamwissenschaftler Simon W. Fuchs.
Für viele wissenschaftliche und auch einflussreiche populärwissenschaftliche Arbeiten zum modernen Islam und der sogenannten muslimischen Welt ist weiterhin Europa bzw. der Westen der zentrale Bezugs- und Bewertungsrahmen. Was wir sehen, sind ganz klassische Manifestationen dessen, dass der europäische Weg als der paradigmatische Pfad gesehen wird. Ich will darauf hinaus, dass dieses Denken konkrete Auswirkungen auf Forschungsfragen und Forschungsaussagen hat. Wenn Asymmetrien auftreten, tun wir gut daran, nicht Europa als das Maß aller Dinge zu nehmen. Ich denke, wir müssen andere Fragen stellen, andere Quellen zu Rate ziehen. Dann werden nämlich andere Symmetrien und Asymmetrien als die etablierten sichtbar.
Und das machen wir jetzt gleich. Ja, ich bin gespannt. Ich habe den Vortrag ja schon gehört und ich hatte beim Hören so einige Male solche Ach-so-Momente. Vielleicht geht euch das ja auch so. Bevor es losgeht, aber noch die obligatorischen 3 Sätze zur Einordnung. Ihr kennt das. Simon Wolfgang Fuchs, der gleich spricht, der ist Islamwissenschaftler und akademischer Rat auf Zeit am Orientalischen Seminar der Universität Freiburg. Aber nicht mehr lange, denn ab Oktober 2023 tritt er eine Professur in Jerusalem an. Seinen Vortrag Asymmetrien, Europa und der globale Islam hat er am 17. Januar 2023 im Rahmen eines Kolloquiums der Jungen Akademie gehalten. Und das hieß Asymmetrie, interdisziplinäre Perspektive. In der letzten Folge hatten wir übrigens auch schon einen Vortrag daraus. Da ging es um die Frage, was Autorität ist und wie sie sich legitimieren lässt. Das lohnt sich auch, den nochmal zu hören, falls ihr ihn nicht schon gehört habt. Jetzt geht es aber erstmal um tatsächliche oder vermeintliche Asymmetrien zwischen sogenannter muslimischer Welt und, auch in Anführung, westlicher Welt.
Guten Abend und vielen Dank nochmal für die freundliche Vorstellung und schön, dass Sie und ihr alle da seid heute Abend. In dieser Reihe ging es zum Beispiel im Vortrag von Julia Goroll bereits um Asymmetrien der globalen Wissensproduktion im Allgemeinen und den internationalen Beziehungen im Besonderen. Julia hat ein Umdenken angeregt und nicht nur ein Einpassen von nicht-westlichen Erfahrungen in Theorien, die im globalen Norden entstehen, aber auch wirklich ein Augenmerk zu richten auf Theorien aus dem globalen Süden und ein Plädoyer gehalten für ein pluralistisches Denken in diesem Kontext in den internationalen Beziehungen. Ich möchte heute ein Thema aufgreifen, das vielleicht noch viel stärker in die Öffentlichkeit hineinwirkt und auch zeigt, wie in der Wissenschaft etablierte Asymmetrien den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen und prägen. Und da wäre natürlich die Frage, was ist überhaupt dieser Befund, über den ich heute Abend mit Ihnen und euch sprechen möchte? Und das ist Folgendes, dass für viele wissenschaftliche und auch einflussreiche populärwissenschaftliche Arbeiten zum modernen Islam und der sogenannten muslimischen Welt weiterhin Europa bzw. der Westen der zentrale Bezugs- und Bewertungsrahmen bleibt. Gewünschte Norm und bedauernswerte sozusagen Abweichung sind damit klar vorgegeben. Und was meine ich damit genau? Ich will darauf hinaus, dass dieses symmetrische Denken konkrete Auswirkungen auf Forschungsfragen und Forschungsaussagen hat. Wie zum Beispiel können muslimische Reformdenker seit dem 19. Jahrhundert mit den Reformatoren verglichen werden? Wo bleibt eigentlich endlich der muslimische Luther, von der islamischen Aufklärung ganz zu schweigen? Wo erkennen wir im Nahen Osten und in Südasien und anderen Kontexten Ansätze westlicher Entwicklung in Bezug auf Säkularisierung, Modernisierung und Demokratisierung? Und in meinem Vortrag heute werden wir uns ein paar dieser Aspekte exemplarisch angucken. Ich kann natürlich nicht alles abhandeln in dieser Zeit, die uns bleibt, aber ich möchte zeigen, wie Europa auch weiterhin als Modell gesehen wird und die muslimische Welt nach ihren Symmetrien und Asymmetrien dazu abgeklopft wird. Am Ende möchte ich auch noch ein paar Gedankenanstöße dazu liefern, wie wir vielleicht aus dieser Vergleichsfalle hinauskommen. Als Teaser vielleicht schon einmal, ich denke, wir müssen andere Fragen stellen, andere Quellen zu Rate ziehen. Dann werden nämlich andere Symmetrien und Asymmetrien als die etablierten gleichermaßen sichtbar. Und mein Vortrag heute ist wie folgt aufgebaut. Ich werde mit einigen populären Beispielen des Vergleichs mit Europa einsteigen und ergründen, auf welche wissenschaftliche Tradition sich diese eher populärwissenschaftlichen Werke dann auch stützen und welche Argumente gemeinhin ins Feld geführt werden für angebliche Asymmetrien. Und ich denke, in einem dritten Schritt, ist vielleicht auch ganz interessant, ist dann auch mal zu bewerten, was an diesen vorgebrachten Argumenten wirklich dran ist. So, lassen Sie uns beginnen. Ich möchte gerne am Anfang einen Blick auf zwei Bücher werfen, die in den letzten Jahren zu Bestsellern über die Frage der Kompatibilität von Islam und der liberalen Demokratie gehört haben. Eines, von dem Sie sicher gehört haben, ist das Werk von Thilo Sarrazin, Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht, 2018 erschienen. Und Sarrazin macht in seinem Buch ein Muster der Fortschrittsfeindlichkeit von durch die islamische Kultur geprägte Gesellschaften aus. Neugier sei dort verpönt, neues Wissen habe seit jeher keinen Stellenwert. Und noch schlimmer, so seine Analyse, es sei aber, dass Musliminnen das gar nicht erkannt hätten, was eigentlich ihr Problem sei. Sondern, so behauptet er, Gesellschaften des Nahen Ostens hätten seit dem 19. Jahrhundert gedacht, es läge einfach nur an ein paar isolierten Faktoren, die man übernehmen müsste, hauptsächlich technische Errungenschaften, und dann wäre alles gut. Und um hier den letzten Satz zu zitieren, das geistige Umfeld, das diese Innovation ermöglicht hatte, lehnte man weiterhin ab. Stattdessen hielt man an der prinzipiellen Überlegenheit der eigenen Kultur fest. Also, absolutes Desinteresse am anderen, ein Überlegenheitsgefühl gegenüber dem Westen und anderen, das sehr stark religiös bedingt ist. Und diese Überlegenheit begegnet uns, oder dieses Überlegenheitsgefühl begegnet uns in vielen einschlägigen Publikationen. Als zweites Beispiel, um quasi hier ein bisschen warm zu werden, habe ich Ihnen noch ein Zitat mitgebracht von Ahmed Mansour in seinem Spiegel-Bestseller Klartext zur Integration gegen falsche Toleranz und Panikmache, auch von 2018. Er schreibt davon, dass es eben viele gutmeinende Beobachter gibt im Westen oder in Deutschland, die nicht verstünden, wie Musliminnen unmündig gemacht werden im Namen von Religion, Erziehung oder Nationalismus. Eben ein Schicksal, das seiner Ansicht nach viele Menschen in der muslimischen Welt erleiden. Mansour betont, dass Europas Entwicklungen durchgemacht hat, wie die Aufklärung, die Befreiung von Ideologien, die Säkularisierung, die Entstehung von Bürger- und Menschenrechten, die Kulturrevolution und Studentenbewegung, die einfach nicht in derselben Weise angekommen ist in anderen Kontexten. Und er schreibt, das waren viele Prozesse, die Muslime in ihren Kulturkreisen nicht erlebt haben. Von der Französischen Revolution haben sie noch nie gehört, von Kant, Rousseau, Hegel und Hobbes auch nicht, geschweige denn wissen sie, was diese Menschen bewirkt haben. Und wenn sie darüber etwas gelesen haben, dann meistens im Geschichtsunterricht auswendig gelernte Fakten. Erlebt haben sie die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und ihre Folgen jedoch nicht. Sie haben weder die 1960er Jahre durchlebt, noch sind sie bewusst aus patriarchalischen Strukturen ausgebrochen. Sie haben nicht den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen, weil sie fundamental anderer Meinung waren als sie. Sie haben sich nicht emanzipiert. Als Gesellschaft aus bestimmten Dogmen auszubrechen, braucht historische Dimensionen. Nur auf die Straße zu gehen und gegen eine Diktatur zu demonstrieren, wie während des sogenannten arabischen Frühlings, reicht dafür nicht aus. Also wir könnten jetzt dieses Zitat in vielerlei Hinsicht auseinandersehen. Aber was wir in der deutschen Debatte generell sehen, würde ich sagen, sind ganz klassische Manifestation dessen, dass der europäische Weg nicht nur eben ein historischer Weg ist, sondern eben als der paradigmatische Pfad gesehen wird. Also etwa so, wie Deepesh Chakrabarti schon 2008 in seinem einflussreichen Buch Provincializing Europe, Postcolonial Thought and Historical Difference herausgearbeitet und kritisiert hat. Und ganz zu schweigen, wenn wir uns das letzte Zitat anschauen, Das ist wirklich auch die Frage, ob die Global 60s nicht auch in Beirut und in Kairo und vielen anderen Kontexten auch angekommen sind. Aber die Frage ja ein bisschen auch so, diese vielfach vorgebrachten Argumente auf Social Media, in Talkshows, in diesen Büchern, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist ja so ein bisschen auch, warum verfangen die und haben sie vielleicht sogar einen wahren Kern? Und dazu muss ich leider eine differenzierte wissenschaftliche Antwort geben. Ja, es gibt einen gewissen Kern, vor allem aber ein klares Nein. Und was ich damit meine, werden wir im Folgenden noch ein bisschen ergründen. Die scheinbare Überzeugungskraft kommt erstmal nicht ganz von ungefähr. Sie ist eben Resultat einer Entwicklung, die als Great Divergence bekannt ist und die erstmal nicht auf die muslimische Welt allein beschränkt ist. Das Phänomen an sich ist jetzt wenig strittig. Irgendwann ist Europa dem Rest der Welt im Allgemeinen und dem Nahen Osten im Speziellen davongezogen. Das kann man mit vielen Daten und Zahlen untermauern. Jetzt nur mal wahllos herausgegriffen. Um 1500 zum Beispiel, wenn wir uns da anschauen, hatten die späteren imperialen Mächte Europas umfassten ungefähr 10% der Landmasse der Welt, 16% der Weltbevölkerung. 1913, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und auf dem Höhepunkt des Kolonialismus, haben wir den Befund, dass 11 westliche Mächte ungefähr 3/5 aller Menschen kontrollieren und 79% der globalen Wirtschaftsleistung umfassen. Um 1500, wenn wir da nochmal zurückgehen, gab es zum Beispiel auch zwischen Europa und China keinen Unterschied im BIP pro Kopf, aber dann im Laufe des 20. Jahrhunderts, Nordwesteuropa wird 5 bis 6 Mal wohlhabender als China. 1990 war der durchschnittliche Amerikaner 73 Mal so reich als der durchschnittliche Chinese. Das hat dann viel Debatten und Forschungsfragen zu dieser Zeit herausgerufen. In der Forschung ist man sich auch weitgehend einig, dass bis 1800 die Entwicklungen recht gleichförmig global verlaufen. Wir sehen so Tendenzen, Essen wird generell teurer, aber Menschen konnten sich sowohl in Europa als auch in China mehr leisten. Kalorienverbrauch und Bevölkerungswachstum in England und China sind sehr ähnlich zu dieser Zeit. Aber seit 1800, obwohl überall auf der Welt Wirtschaftswachstum herrscht, ist es eben so, dass das nordwestliche Europa und Nordamerika in diesem Zeitraum eben durch die Decke gehen. Ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen, woran das liegt und was die Erklärungsansätze sind, weil das nicht wirklich unser Thema ist heute Abend, aber was zum Beispiel Kenneth Pomeranz dazu vorgelegt hat, ist eben ein Argument, dass es einen Ressourcenschock und ein wenig Glück gab, was zum Beispiel eben stark mit Kohlevorkommen in Europa zu tun hat, die viel besser erreichbar waren als in China, oder dass eben auch die neue Welt und die Besitzungen dort es Europa ermöglichten, quasi sein Weideland oder seine guten Ackerflächen nicht für die Produktion von ressourcenintensiven Rohstoffen verwenden zu müssen, sondern sich intensiv auf die Industrialisierung beziehen zu können. Diese Debatte hat eine ganze Reihe an Problemen. Das ist auch die Frage, welche Rolle hat die neue Welt gespielt? Es ist oftmals auch nicht so ganz klar in diesen ganzen Vergleichen, was wird hier überhaupt verglichen? Zeitrahmen der Indikatoren, wie wird die Performance gemessen? Was misst man Markt, GDP, Löhne und so weiter? Das soll uns jetzt heute aber nicht so ganz beschäftigen. Und darüber hinaus kann man natürlich auch sagen, in diesen großen globalen Debatten wird dann auch oft Europa und die sehr unterschiedlichen Entwicklungen dort alles über einen Kamm geschoren. Aber der Befund von Entwicklung oder was wir so wahrnehmen, und das ist ja, das führt vielleicht zurück zu der Frage, warum diese Argumente so durchschlagend anscheinend sind in der öffentlichen Wahrnehmung, ist ja doch, dass wir das fortschreiben können. Und auch heute viele Teile der muslimischen Welt eher von sich reden machen, durch eben die Frage von Autoritarismus, der mangelnden Innovationsfreude, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und Konflikte. Zumindest in der generellen Wahrnehmung. Es gibt natürlich viele Bereiche, wo das gar nicht so wirklich der Fall ist. Und wenn wir wieder ein wenig historisch zurückgehen und in der Region bleiben, ist sozusagen der Gegenspieler, auf den alle diese Aspekte dann auch projiziert werden oder der da eine große Rolle spielt im Vergleich zu Europa, ist in erster Linie das Osmanische Reich, das über Jahrhunderte das Hauptgegenüber Europas war. Ein Konglomerat, das Sie bestimmt kennen im Kontext dieser Bezeichnung des kranken Mannes vom Bosporus, ein Schlagwort, das immer wieder fällt, angeblich eben auch ein Reich, das seit dem 16. Jahrhundert sich im Niedergang befindet. Das ist auch eine Narrative, die man oft heutzutage noch findet, obwohl, wenn wir uns hier mal auch eine Karte so ein bisschen anschauen, wird es auch schon ein bisschen deutlich, dass in diesem riesigen Kontext das auch gar nicht so viel Sinn macht, ein Reich, das über 600 Jahre bestanden hat, permanent im Niedergangsmodus zu sehen. Das war, wenn dann, ein sehr seltsamer und sehr langwieriger Niedergang. Aber es ist zumindest auch ein Narrativ, das auch von osmanischen Denkern auch aufgegriffen wird, die sich schon Ende des 16. Jahrhunderts gefragt haben, warum sind unsere militärischen Erfolge nicht mehr ganz so durchschlagend gegen die Safaviden im Osten oder gegen die Habsburger im Westen. Aber ich denke, was wir auch betonen müssten in diesem Kontext, ist, dass das Reich über sehr lange Zeit sehr anpassungsfähig war. Es schaffte, sprachliche, religiöse und kulturelle Unterschiede zu integrieren. Es wurde sehr viel ausgehandelt, auch in Bezug auf Minderheiten beispielsweise. Es hatte ein System der Verwaltung der Nichtmuslime, das sehr gut funktioniert hat und das auch Attraktivitäten für diese geboten hat. Zum Beispiel ist es auch interessant, wenn wir uns dieses System anschauen, dass den orthodoxen Kirchen, für die war das auch sehr attraktiv, weil in der Zusammenarbeit mit dem osmanischen Staat ihre eigene Autorität auch in den Zivilbereich zum Beispiel ausgedehnt wurde. Also sie nicht nur über die Frömmigkeit ihrer Gläubigen sozusagen dafür zuständig waren, sondern auch in der zivilen Rechtsbarkeit plötzlich ganz andere Autoritäten auch noch hatten und deswegen auch gerne bereit waren, hier zu kooperieren. Aus diesem Grund wird das Osmanische Reich auch als Meister der Verwandlung bezeichnet und hatte eine sehr elaborierte Wirtschaftspolitik, Verwaltungspolitik. Vielleicht ist ihm das auch im späteren Verlauf eher so auf die Füße gefallen, dass eben Dinge schon sehr ausdifferenziert waren und man diese dann eben etwas schwer anpassen konnte. Also als dann gerade im 19. Jahrhundert hier Anforderungen kamen, Reformbemühungen durchzuführen, sahen die und als quasi die Institutionen hinterfragt worden sind, dass man nicht mehr dachte, sie könnten vielleicht diesen Wohlstand gewährleisten, den sie davor waren, war es eben recht schwierig, sie umzubauen. Um hier Cemal Kafada, einen wichtigen osmanischen Historiker, zu zitieren: No matter how hard it tried.
So sehr er sich auch bemühte, mit den Entwicklungen in Europa Schritt zu halten, konnte der osmanische Staat nicht umhin, auf diejenigen, die europäisierende Veränderungen forderten, veraltet zu wirken. Je mehr er es versuchte, desto fremder wirkte er auf andere Teile der Bevölkerung, die sich über den Angriff auf ihre traditionellen Werte und Lebensweisen ärgerten.
Die Attack on their traditional values and ways of living. So ein gewisses Dilemma, das sich für das Osmanische Reich dann im 19. Jahrhundert auftat. Aber wie wir bereits vielleicht auch gesehen haben, die Moderne, die vermittelt wurde, war eben nicht einfach ein schöner Ausfluss der Aufklärung, sondern entstand erst durch den europäischen Kolonialismus. Das sind eben Aspekte, die zum Beispiel Bernard Cohen in Bezug auf Südasien herausgearbeitet hat und dort den britischen Kolonialismus, und die wir generell viel in der Forschung finden, dass eben im Projekt der europäischen Kolonialisierung viele Ideen erst entstanden sind, im Hin und Her mit den Kolonialisierten und mit den Kolonien. So Dinge wie Definition von Staat und Gesellschaft, Bildung, Arbeitsmarktpolitik, Konzeption von Zeit und Raum, inklusive dann eben Periodisierungen und Bestreiten von Gleichheit, die auch eben in dieser ganzen Symmetrie-Asymmetrie-Debatte eine große Rolle spielen. Dinge wie Kommunikationstechnologien, Transport, der globale Markt und so weiter. Der Historiker Dror Zeevi hat da in einem wichtigen Aufsatz eine Neuinterpretation vorgeschlagen, was 1798 passiert ist. Das ist ein Datum, das oftmals als Scheideweg in der Geschichte des Nahen Ostens bezeichnet wird, weil in diesem Jahr Napoleon eine Invasion in Ägypten gestartet hat und damit auch Ideen der Aufklärung oder der Französischen Revolution direkt nach Ägypten direkt auch exportiert werden sollten. Dieses Unternehmen der Invasion war nicht sonderlich erfolgreich und musste sich bald wieder zurückziehen. Es steht aber auf einem anderen Blatt. Aber es ist in der Hinsicht wichtig, diesen Zeitpunkt vielleicht auch zu begreifen, als es ist eben weder der schöne Beginn des Imports von so allein Werten von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in die Region, noch der Beginn einfach von lokalen Gegenmodellen, die sich gegen dieses angeblich alles gerichtet hätten oder einfach auch bewusst das alles ignoriert hätten, wie wir es in einigen dieser Zitate hätten herauslesen können. Aber das neue Zusammenbinden von Europa und dem Nahen Osten blieb eben nicht folgenlos im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts, transformierte ganz viele Beziehungen und entließ eine Energie, die in Spalten und Ritzen floss, so formuliert es Droit-Cevi, die interne Entwicklungen geschaffen hatten und die dort zur Schaffung der Moderne führten. Also es ist auch definitiv ein starkes Miteinander, das wir hier sehen können. In diesem Kontext hilft uns vielleicht auch eine ganze Reihe an Behauptungen über Asymmetrien, die nochmal näher abzuklopfen und eben uns nochmal näher anzuschauen, was ein bisschen angeklungen ist schon in diesen Zitaten, die wir vorher gesehen haben, inwieweit die muslimische Welt den Anschluss verpasst hat, die auf ihre Stichhaltigkeit abzuklopfen. Und dazu sollten wir uns diese nochmal näher anschauen und ich möchte da gerne ein paar Beispiele mit Ihnen durchgehen. Und ganz wichtig in diesem Kontext ist eben ein Autor, den ich Ihnen hier noch vorstellen möchte, dessen Thesen einen überragenden Einfluss hatten, auch für einige der Protagonisten, die ich Ihnen bereits genannt hatte. Bernard Lewis, der 2018 gestorben ist, war wohl schon zu Beginn der 2000er Jahre wohl der einflussreichste Nahosthistoriker der USA. Er war sehr stark in der Öffentlichkeit präsent durch Fernsehauftritte, durch Vorträge, durch seine immense Publikationstätigkeit. Und er hat eben auch viele der späteren Historiker ausgebildet, die eine wichtige Rolle in der Darstellung des Nahen Ostens gespielt haben. Er war eben seit 1974 an der Princeton University in den USA tätig, ist geboren in London, dort aufgewachsen und ist dann eben in den 70er Jahren in die USA gekommen. Er war vor dem 11. September schon sehr produktiv und dann hat ihm wahrscheinlich ein historischer Zufall so ein bisschen geholfen, dass er Vorträge, die er Ende der 90er, Anfang der 2000er gehalten hat, schon zu einem Buch zusammengefasst hat, das dann recht schnell in den Druck gegangen ist, kurz unmittelbar nach den Anschlägen, mit dem bezeichnenden Titel What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response. Auf Deutsch ist es bekannt als Der Untergang des Morgenlandes. Und wir sehen, bei Sarrazin sieht man das ganz eindeutig, dass er sich sehr stark auf Lewis in seinen Aussagen bezieht. Das Buch rief damals in der Fachwelt extrem viel Kritik hervor. Dessen ungeachtet war es aber ein absoluter Weltbestseller, wurde in sehr viele Sprachen übersetzt und war so der Ansatz zu erklären, was ist hier jetzt eigentlich passiert am 11. September mit dem Rückgriff auf sehr große und sehr grobe historische Verallgemeinerungen ein bisschen. Und um Ihnen mal eine Vorstellung von dem Sound zu geben, wollte ich Ihnen gerne eine Passage vorlesen aus dem Beispiel Medizin, wo Bernard Lewis sich auch wieder einmal dem Thema der Stagnation im Nahen Osten verschrieben hat. Ich zitiere: Der vorherrschenden Meinung zufolge war das medizinische Wissen in den Tagen von Avicenna, Ibn Sina, auf seinem Höhepunkt angelangt, sodass im Grunde keine Veränderung oder Erweiterung vonnöten war. Für einige wäre Veränderung oder Erweiterung in der Tat eine Gotteslästerung gewesen, aber die Syphilis war etwas Neues und kam aus Europa. Deshalb war es annehmbar, dass man europäische Schriften über Diagnose und Behandlung dieser Krankheit übersetzte, und so wurde eine Sammlung solcher Übersetzungen angefertigt und dem Sultan präsentiert. Seltsamerweise handelt es sich hierbei um Übersetzungen europäischer Schriften aus dem 16. Jahrhundert, obwohl die Sammlung erst 1655 vorgelegt wurde. Wissen war etwas, das erworben, gespeichert und wenn nötig gekauft wurde. Man kam nicht auf den Gedanken, es weiterzuentwickeln. Also hier stecken auch ganz viele Stereotype drin, natürlich auch die ganzen sexuelle Komponente des Nahen Ostens, aber dann eben auch mal wieder, man hechelt so hinterher. Wenn man schon Dinge übernimmt, dann sind es nicht mal aktuelle Forschung und eigentlich will man auch gar nicht weiter sein Wissen erweitern. Also das ist so ein bisschen der Sound des Buches generell und ich möchte gerne mit Ihnen und euch so ein paar Argumente anschauen, die wir hier sehr stark sehen, weil diese sich auch immer wieder manifestieren in allen möglichen Kontexten. Also ein wichtiges Argument in diesem Buch, das wir später auch immer weiterentwickelt sehen, ist die Sache, Muslime hatten historisch kein Interesse an anderen Kulturen und fühlten sich überlegen, es existierte eben so eine angeblich absolute Trennung und gegenseitige Isolation. Lewis macht es auch fest, dass es keinerlei Übersetzungen aus europäischen Sprachen angeblich gab, zeigt seiner Meinung nach eine deutliche Ablehnung der fremden Kultur. Lewis schreibt, dass man sich von den Ungläubigen das nehme, was man gebrauchen kann, aber deshalb brauche man sich noch lange nicht mit ihren absurden Ideen auseinandersetzen und so weiter. Muslime reisten angeblich nicht nach Europa, dafür gab es kein Bedürfnis. Religionsgelehrte untersagten das angeblich auch, außer es gab Ausnahmen wie das Freikaufen von Gefangenen oder Notzeiten, aber generell Reisen waren eben untersagt. Und daher angeblich ging Renaissance, Reformation und Revolution der Wissenschaften spurlos am islamischen Nahen Osten herüber. Mit Ausnahme dann vielleicht der französischen Revolution später und Ägypten, wie wir schon gesehen haben. Verbunden damit, zweites Argument, das ganz wichtig ist, ist das angebliche Verbot des Buchdrucks, das von osmanischen Sultanen verhängt worden ist. Minderheiten im Osmanischen Reich hätten Bücher drucken dürfen, aber dann auch nicht auf Arabisch oder Osmanisch. Und hier wird dann auch wieder so eine Rechnung aufgemacht, eben kein Buchdruck, keine Neugier, kein wissenschaftlicher Fortschritt, keine Alphabetisierung, Rückstand, kann man eigentlich da recht linear das so ziehen. Weiteres Argument ist die angebliche absolute Dominanz des islamischen Rechts, das Lewis sieht. Diese Aussage, dass es in einem islamischen Staat nur ein Gesetz gibt, die Scharia, das heilige Gesetz des Islam, und dass sich das erst im 19. Jahrhundert langsam ändert auf europäischen Druck hin, als andere Gesetze erlassen werden müssen. Und wie Lewis auch schreibt, um ihn noch einmal zu zitieren, dieses Gesetz konnte durch Überlieferung und Vernunft erläutert und interpretiert werden, es konnte jedoch nicht verändert werden und theoretisch konnte kein islamischer Herrscher auch nur ein einziges Gesetz hinzufügen oder fortnehmen. Dann haben wir also in dieser großen Verbindung, was noch alles ein Problem ist, haben wir auch die Behauptung, es hätte keine Konzeption von Säkularität gegeben. Lewis macht hier ein großes Fass auf, indem er sagt, nur bei Christen habe diese Vorstellung, dass man Gott das geben soll, was ihm zustand, und Cäsar das, was ihm zusteht, gegeben, nach Matthäus 22, Vers 21. Und er erklärt das auch aus der Geschichte heraus. Christen hätten von Anfang an durch die Gebote und die praktische Erfahrung gelernt, zwischen Gott und Cäsar und zwischen den jeweiligen Pflichten zu unterscheiden, aber bei Muslimen sei das eben nicht der Fall gewesen. Letzter Aspekt, den ich mit Ihnen und euch noch anschauen wollte, war die Frage der Konzeption von Freiheit, welche so als Essenz europäischen Denkens gesehen wird, und in der muslimischen Welt wird laut Lewis Freiheit als rein juristischer Begriff gesehen, der eben das bezeichnet, dass manche Leute Sklaven sind, andere sind frei und es hier eine Unterscheidung gibt. Und um ihn hier noch einmal abschließend zu zitieren, für die traditionellen Muslime war das Gegenteil von Tyrannei nicht Freiheit, sondern Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang im Wesentlichen zweierlei. Erstens, dass der Herrscher rechtmäßig auf den Thron gekommen war und nicht durch Usurpation. Und zweitens, dass in Übereinstimmung mit dem göttlichen Gesetz oder zumindest mit erkennbaren moralischen und rechtlichen Prinzipien handelte. So, und was machen wir jetzt mit diesen Argumenten? Edward Said, der alte Gegenspieler von Lewis, den einige von Ihnen vielleicht kennen als Autor von Orientalism, machte aus seiner Verachtung für dieses Buch keinen Hehl. Ich glaube, es lohnt sich noch einmal dieses Zitat hier zu lesen, bevor wir uns die Aspekte noch mal einzeln durchgehen und gucken, was man davon halten soll und kann. Edward Said hat in einem Aufsatz von 2002 geschrieben, "For the book is in fact an intellectual and moral disaster."
Denn das Buch ist in der Tat ein intellektuelles und moralisches Desaster, das furchtbar verblasste Krächzen einer prätentiösen akademischen Stimme, völlig losgelöst von jeder direkten Erfahrung des Islam, das müde orientalistische Halbwahrheiten oder weniger als Halbwahrheiten aufwärmt und wiederverwertet. Denken Sie daran, dass Lewis behauptet, über den gesamten Islam zu sprechen, nicht nur über die verrückten Militanten in Afghanistan, Ägypten oder dem Iran, den gesamten Islam. Er versucht zu argumentieren, dass alles schiefgelaufen sei, als ob die ganze Sache, Menschen, Sprachen, Kulturen, wirklich kategorisch von einem gottähnlichen Geschöpf beurteilt werden könnten, das anscheinend noch nie einen einzigen lebenden menschlichen Muslim erlebt hat, außer einer kleinen Handvoll türkischer Autoren. Als wäre Geschichte einfach eine Frage von richtig, als Macht definiert oder falsch, wenn man sie nicht hat. Man kann ihn fast bei einem Glas Gin Tonic sagen hören, weißt du, alter Junge, diese Idioten haben es nie wirklich richtig gemacht, oder?
Those walks never really got it right, did they? Genau. Also, und schauen wir uns in der Zeit, die noch bleibt, systematisch diese einzelnen Aspekte an. Die Frage von mangelndes Interesse und Isolation, die Lewis hier ganz stark klar macht als eine Asymmetrie zwischen Europa und dem Nahen Osten. Ich denke, es ist natürlich wichtig, in der Vormoderne einmal zu betonen, dass man Reisen nicht aus touristischen Gründen unternommen hat, sondern oftmals hauptsächlich, um Handel zu treiben oder auf Pilgerfahrt zu gehen. Und hier ist es nun einmal so, weil, also während für Europäer natürlich es von Interesse war, die heiligen Stätten des Nahen Ostens zu besuchen, hat sich für Muslime die Situation gänzlich anders dargestellt. Pilgerfahrt war nicht nach Europa, sondern nach Mekka und Medina für Schiiten in den Irak oder in noch zu anderen Kontexten. Aber das ist, denke ich, schon mal ein großer Unterschied, den wir hier schon mal sehen. Wir sehen auch in diesem Kontext, dass es eine sehr starke Abhängigkeit von europäischen Schiffen auch gibt. Also spätestens im 18. Jahrhundert war dann die ganze Schifffahrt auf dem Mittelmeer sehr europäisch dominiert. Und diese sowohl Schiffskapitäne als auch Schiffsgesellschaften weigerten sich oft, in Anführungszeichen Ungläubige, also Muslime, mitzunehmen. Das traf zum Beispiel eine marokkanische Delegation nach England in 1600, die einfach festsaßen, weil niemand sie mit aufs Schiff nehmen wollte. Es gab auch Gründe wie Piraterei und Gefangennahme von Seeleuten aus Nordafrika. Das war sehr starke europäische Politik, die auch dazu führte, dass man sich mehr und mehr eigentlich europäischen Schiffen anvertrauen musste. Und daneben, also ich meine, warum sollte man nach Europa auch reisen, nach den ganzen Erfahrungen der Reconquista und auch der Vertreibung von Muslimen? Die letzte Welle der Vertreibung hat Anfang des 17. Jahrhunderts stattgefunden. Diese Leute haben davon dann auch berichtet, was natürlich auch die Frage ist, ist es überhaupt sicher, wenn man sich auf diese Reise macht? Wir können das dann auch sehen, die Frage, dass man angeblich nicht Handel getrieben hat mit außerhalb der sozusagen muslimischen Welt. Hier sehen wir schon mal, dass das auch eine sehr eurozentristische Perspektive ist. Ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht, die Handelswege und wichtige Handelshäfen im Indischen Ozean von 1618 bis 1500 anzeigt und man einfach von diesen Berührungsängsten muslimischer Händler gar nichts in gewisser Weise spürt. Was Europa anbelangt, können wir aber sagen, dass auch muslimische Herrscher auch bewusst sich vielleicht auch christlicher Minderheiten bedient haben, um ihre Handelsinteressen in Europa durchzusetzen. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel mitgebracht von einer armenischen Kirche aus Isfahan. Und die Armenier waren für die persischen Herrscher des 16. und 17. Jahrhunderts waren diejenigen, die das Seidenmonopol innehatten und die für sie auf ihre Netzwerke zurückgegriffen haben und von Europa bis nach Asien im Endeffekt Handel getrieben haben. Wir sehen auch, dass in vielen anderen Kontexten, dass muslimische Händler sich einfach auch von Agenten bedient haben, die sie in anderen Häfen vertreten haben und dass es überhaupt nicht darum ging, kein Interesse zu haben, sondern dass man eben einfach auch genauer hinschauen muss und dann diese elaborierten Netzwerke durchaus sehen kann. Es ist einfach für diese ganze Zeit, die Lewis auch abhandelt, schlichtweg unmöglich, von hermetisch getrennten Sphären überhaupt auch nur zu reden, wie er das tut. Dafür muss man sich allein das Mittelmeer anschauen. Wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir Venedig und das Osmanische Reich betrachten, die über Jahrhunderte Nachbarn waren, die Besitzungen hatten, die sehr nah beieinander lagen und die auch Interesse hatten, Händler der jeweiligen anderen zu schützen, weil es ihnen auch zugute kam, wird das vielleicht auch ein bisschen deutlich. Wir haben um 1600 zum Beispiel ist bezeugt, dass es in Venedig eine Unterkunft für türkische Händler gibt, zu der in Friedenszeiten mehrere hundert Händler ein- und ausgingen und dort registriert waren. Also so viel zu diesem Thema der angeblichen des Desinteresses und des religiösen Verbotes, nach Europa zu reisen. Und das angebliche Desinteresse auch von diplomatischen Beziehungen hat auch mit Archivierungspraktiken zu tun. So wirkliche die Etablierung von festen Botschaften ist eben auch eher etwas, was wir im 19. Jahrhundert verorten können. Wenn wir davor vielfältige Reisen auch hatten von Delegationen, dann haben die nicht unbedingt ihre Berichte dann archiviert oder wir wissen nicht immer unbedingt sehr stark dafür Bescheid, was im Endeffekt hier passiert ist. Es gibt darüber hinaus auch Kontakte ganz anderer Art, was Konvertiten zum Beispiel im Osmanischen Reich anbelangt. Also hier hatten wir das Phänomen, dass wenn man in der Bürokratie aufsteigen wollte, dass das oftmals eben ursprünglich Nicht-Muslime waren, die dann später konvertiert sind, die ausgebildet worden sind in dem osmanischen Kontext und die vieles auch aus ihrer Herkunft mitbrachten, auch Auseinandersetzungen mit Ideen aus Europa und diese dann auch wieder eingespeist haben in ihre neue Rolle als Muslime, die ihren neuen Glauben auch verteidigt haben und dann teilweise einige derselben Argumentationsmuster der Reformation zum Beispiel in dieser Hinsicht eben auch mitbrachten und die auch Sprachkenntnisse mitbrachten, das heißt jetzt Latein, Griechisch und Arabisch und hier in dieser Hinsicht auch in Anführungszeichen muslimische Schriften verfassten, aber mit diesem Hintergrund. Aus diesem Grund sehen wir auch, dass muslimische Reisende des 18. Jahrhunderts extrem interessiert sind an Protestanten, wenn sie die trafen in Europa, weil die Protestanten natürlich auch Feinde der Katholiken waren, gegen den Papst, gegen die Götzendiener in Rom, wie sie das sahen, vorgingen, auch die Muslime als Verbündete sahen und wir auch viel mehr Überlappungen sehen, jenseits dieses Clash of Civilizations, der hier angegeben worden ist. Kontakte waren auch oftmals eine Frage des sozialen Status, das wir dann oft sehen. Also wenn wir hier uns Berichte anschauen, so in einem Elitenkontext war das sowieso überhaupt gar kein Problem. Wir haben Berichte aus der Kreuzfahrerzeit, dass syrische Ritter zusammen auch mit den Tempelrittern hier interagiert haben, die sich beide so einem ritterlichen Ethos auch verpflichtet gesehen haben. Und wir haben Berichte von einem syrischen Ritter, Usama ibn Munqith, der auf dem Tempelberg beten wollte. Und dann kam ein neu angekommener Ritter aus Europa und hat ihm das erstmal, ist ihn angegangen, wie kann es sein, dass er als Muslim das hier macht? Und die anderen haben ihn dann zurückgenommen und sich entschuldigt und sagt, er ist jetzt eben noch nicht so lange da, er weiß noch nicht über diese Gepflogenheiten. Aber in diesem ganzen Kontext sieht man, dass es wirklich auch so eine Eliteninteraktion auch gibt, wo auch unterschiedliche Religionszugehörigkeiten wenig Rolle spielen. Wir haben das auch in anderen Kontexten, noch als letztes Beispiel vielleicht, Al-Biruni, ein persischer Universalgelehrter des 11. Jahrhunderts, der uns wichtige Werke über Hindus in Indien geschrieben hat. Und hier sehen wir auch, dass er sehr stark ins Gericht geht mit populären Praktiken von Hinduismus, aber sich sehr wohl fühlt, wenn er mit hinduistischen Gelehrten eben interagiert auf so einer philosophischen Ebene, wo er sagt, also die philosophische Vorstellung von Gott als ein sich selbst genügsames Wesen, das gibt ohne zu empfangen und eine absolute Einheit Gottes, jenseits dessen alles Pluralität ist, solche Aspekte, findet er, sind einfach, das unterscheidet uns als Muslime überhaupt nicht von den Hindus. Aber hier sehen wir auch auf so einer Elitenebene einfach Kontakt, das deswegen eben eine ganz andere Kiste war, als wir das vielleicht in so einem populäreren oder anderen Kontext sehen. Es wird auch immer wieder, was immer wieder kolportiert wird, ist eben dieses Verbot des Buchdrucks, dass angeblich osmanische Sultane den Buchdruck verboten haben. Das Problem ist, solche Edikte lassen sich einfach nicht auffinden. Also wir haben einfach keine davon, die das irgendwie bestätigen würden, jenseits der Berichte von europäischen Reisenden, die dann immer wieder so oft wiederholt worden sind, dass sie dann irgendwann wahr waren. Das erste Edikt in Bezug auf den Buchdruck stammt von Sultan Murad, der von 1574 bis 1595 regierte. Und hier geht es aber gar nicht um ein Verbot des Buchdrucks, sondern explizit die Erlaubnis für europäische Händler, dass sie unbelästigt und ungestört ihre in Europa gedruckten Bücher auf Arabisch verkaufen können im Osmanischen Reich. Und Beobachter im 18. Jahrhundert wiesen auch immer wieder darauf hin, dass gedruckte Bücher aus Europa in Arabisch, Türkisch, Persisch sehr beliebt sind und das, obwohl sie nicht schön sind und viele Fehler aufweisen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, wie wir das packen können, diese Frage, warum im Nahen Osten der Buchdruck viel später erst zu einem Erfolg geführt hat. Das hatte ganz stark damit zu tun, dass es ästhetischen Voraussetzungen oder ästhetischen Bedürfnissen nicht entsprochen hat, die sehr stark von Kalligraphie geprägt waren, die sehr stark andere ästhetische Empfindungen einfach auch hatten. Und erst als man das lösen konnte und ansprechendere Lösungen gefunden hatte, ging auch hier das durch die Decke. Also ein Beispiel für Indien zum Beispiel ist die Lithografie, wo eben in Stein hineingeätzt wird mit Säure, bestimmte Druckplatten erstellt werden und damit kann man sehr hochwertige, kalligraphisch sehr ansprechende Werke erstellen. Und als das dann möglich war, wurde das auch von Musliminnen und Muslimen überaus eifrig genutzt im 19. Jahrhundert. Wie ist es jetzt mit dem islamischen Recht, dass auch Bernard Lewis so stark macht und in den Vordergrund rückt, dass das hier alles dominiert und keinen Raum für andere Aspekte lässt. Ich denke, hier sehen wir eigentlich in einem vormodernen Kontext auch einen recht entspannten Umgang mit außerislamischen Rechtsformen. Es gab das sogenannte Kanun, das Recht des Sultans, das eigentlich nur Lücken im religiösen Recht ausfüllen sollte. Aber in der Praxis waren neue rechtliche Konstruktionen über diesen Umweg wirklich jetzt alles andere als selten. Also nur ein Beispiel zu geben, laut osmanischem Sultansrecht waren auch Wälder, Felder, Wiesen im Besitz des Sultans. Anders als frühislamische Rechtsvorstellungen, nachdem nur Häuser und Gärten im Besitz des Sultans hätten sein können. Solche Dinge wurden einfach dann etabliert. Wir sehen ein Intervenieren osmanischer Sultane in Lehrinstitutionen hinein ab dem 16. Jahrhundert, wo auch ein Kanon festgeschrieben wurde, welche Texte sollten überhaupt unterrichtet werden. Und osmanische Gelehrte hatten noch überhaupt kein Problem damit, dann diese Interventionen des Sultans dann später auch festzuschreiben und in ihrer Rechtstradition Begründungen zu finden, warum das auch gut so ist, dass der Sultan hier im Endeffekt auch eingreift. Daneben sehen wir auch in einem vormodernen Kontext oder bis in die Neuzeit hinein, dass real existierende Musliminnen und Muslime überhaupt kein Problem damit hatten, ihre Zugehörigkeit zu bestimmten islamischen Rechtsschulen zu wechseln, wenn sie davon auch weltliche Vorteile hätten, wenn zum Beispiel ein Kaufvertrag mit einer anderen Rechtsschule einfach besser zu bewerkstelligen war, dann war das auch überhaupt kein Problem, wurde auch von den Juristen nicht weiter als Problem im Endeffekt so erachtet. Also so eine interne Pluralität, Forum Shopping, wie man dazu auf Englisch auch sagen würde, war einfach auch an der Tagesordnung und diese angebliche totale Festlegung, diese Starrheit des islamischen Rechts ist nur dann zu postulieren, wenn man nicht sich auch anschaut, was on the ground jeden Tag einfach auch so passiert ist. Wie schaut es mit Säkularismus aus? Und dieser Frage, gibt es das überhaupt jetzt im Kontext des Islams oder nicht? Also was wir auch ganz oft auch haben. Und hier wird es eigentlich recht schnell deutlich, dass das ein Thema war, das muslimische Gelehrte und die Öffentlichkeit seit jeher bewegt hat, immer zu differenzieren dessen, was ist jetzt wirklich eigentlich die Essenz der Religion und was sind eigentlich mehrheitlich weltliche Dinge. Damit wurde auch auf den Propheten selbst rekurriert, dem auch. Es gibt ein berühmtes Beispiel, wo er sich geäußert hatte zu der Bestäubung von Dattelpalmen und hier eine Meinung vertreten hat, die sich dann als falsch herausgestellt hat und der Prophet dann selber nochmal betont, dass er das nur als Mensch gesagt hat und es jetzt nicht Teil seiner Mission im Endeffekt ist und dass ihm die Leute deswegen in dieser Hinsicht auch nicht folgen sollen. Und das ist eben ein Aspekt, den muslimische Denker jeher sehr stark gemacht haben, dass was sich unterscheidet zwischen Religion und Welt. Zur Religion gehören dann so Dinge wie göttliches Recht, Gottesdienst, die Belohnung im Jenseits, Tugenden. Aber es gibt auch sehr, sehr starke weltliche Komponenten, die mit Wahrnehmung zu tun hatten, mit dem Körper, mit allen Dingen des menschlichen Lebens, Essen und Sex und solche Aspekte. Was aber vielleicht interessant ist und in diesem Kontext, dass es eben keine absolute Trennung jetzt in der Hinsicht gibt dieser beiden Sphären, sondern, kann ich ein Beispiel bringen von Al-Razali, einem wichtigen Gelehrten aus dem 12. Jahrhundert, der als Beispiel gibt, angenommen, überlegt euch, ihr seid genervt von Menschen in eurer Umgebung, die dumm daherschwätzen, und eigentlich sind es rein weltliche Konflikte, die ihr damit habt. Und die sind jetzt auch nicht erstmal religiös zu bewerten. Aber dadurch, dass ihr so genervt seid und dieser Stress, der aus dieser unangenehmen Situation entsteht, führt dann dazu, dass ihr über diese Leute lästert, dass ihr im Endeffekt hier ihnen übel nachredet und damit dann auch euch versündigt. Und sozusagen damit hat das Weltliche dann auch wieder eine religiöse Komponente. Also das Weltliche ist schon eingefasst in größere religiöse Kontexte, aber dass es zwei getrennte Sphären im Endeffekt auch sind, die man unterschiedliche Maßstäbe anlegt, war muslimischen Gelehrten eigentlich auch immer bewusst. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, gab es jetzt überhaupt eine Konzeption von Freiheit jenseits der rechtlichen Freiheit? Und hier will ich gar nicht so viel dazu sagen, sondern auf das exzellente Buch von Wael Abu Uqsa, Freedom in the Arab World, Concepts and Ideologies in Arabic Thought in the 19th Century verweisen, der nachzeichnet, wie wichtig das Wort Freiheit für arabische Denker dann auch im 19. Jahrhundert ist, die alles Mögliche dann diskutieren. Persönliche Freiheit, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Bewegungsfreiheit, alle diese Dinge, die hier eine extrem wichtige Rolle spielen und die das auch hinterlegt, dass wir einfach so eine zeitlose Konzeption von Freiheit, die irgendwie aus angeblich islamischem Kontext kommt, haben. Also, um vielleicht zu einem Ende zu kommen, wie können wir dieser Vergleichsfalle dann so entrinnen? Was wäre da eine Möglichkeit der Vergleichsfalle von Asymmetrien? Und ich würde sagen, dass wir andere Asymmetrien brauchen. Je nach Blickwinkel haben nämlich die muslimische Welt und Europa doch viel mehr gemeinsam, als es Autoren wie Lewis und solche, die ihm nacheifern, in einem modernen deutschen Kontext uns glauben machen. Es gilt, würde ich sagen, erstmal für Europa den Ball hier flach zu halten, denn oftmals sehen wir in diesen Werken eine Darstellung von Europa, die so nicht zutrifft. Also wie hier hätten wir eine starke Asymmetrie, der Westen als Hort des Säkularismus und der Trennung von Staat und Religion gegen den irgendwie gearteten theokratischen Osten. Und wir sehen aber, um so eine Behauptung überhaupt aufstellen zu können, ist natürlich ganz entscheidend, auf welche Quellen wir uns stürzen. Und zum Beispiel wäre es extrem irreführend, wenn ich eine Geschichte Europas schreiben würde und hier in erster Linie zum Beispiel mich auf die Präambel der irischen Verfassung stützen würde. Das könnte ich machen. Also ich könnte sagen, hier sehen wir sozusagen, so wird Religion in Europa gedacht. Die Präambel der irischen Verfassung beginnt in the name of the...
Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, von der alle Autorität ausgeht und auf die sich als unser letztes Ziel alle Handlungen sowohl der Menschen als auch der Staaten beziehen müssen.
States must be referred. Und hier wird auch nochmal dann betont, dass die Leute erkennen an, all our obligations.
Alle unsere Verpflichtungen gegenüber unserem göttlichen Herrn Jesus Christus, der unsere Väter durch jahrhundertelange Prüfungen hin aufrechterhalten hat.
Through centuries of trial und so weiter. Und ich könnte das natürlich noch ausdehnen und jetzt sagen, ich schaue mir allein die verfassungsmäßigen institutionellen Arrangements der 9 anderen Länder Europas an, die alle eine offizielle Staatsreligion haben. Und welche Geschichte von Europa würde ich dann zeichnen? Vielleicht müssen wir eben stattdessen viel mehr die Symmetrien des Aushandelns des Verhältnisses von Religiösem und Weltlichen in den Vordergrund stellen. Wir haben oftmals so die Behauptung, im Deutschen Reich galt dann ab 1555 cuius regio, eius religio, also die Religion des jeweiligen Staates wurde nach der Entscheidung des Landesherrn gefällt. Und nach dem Augsburger Religionsfrieden war das auch in anderen Regionen Europas so, nach dem Westfälischen Frieden von 1648. Aber wenn wir genauer hinschauen, lassen sich eben ähnliche Entwicklungen vielleicht auch beobachten, sowohl im Osmanischen Reich mit einer starken sunnitischen Identität und im Safavidischen Reich mit einer schiitischen Identität, wo wir vielleicht ähnliche Prozesse haben. Und vielleicht könnten wir die in dieser Hinsicht als Symmetrien viel mehr in den Blick nehmen. Wie wir gesehen haben, in dem Abschnitt zur Frage der Säkularität war das eben auch eine Frage, die muslimische Gelehrte sehr stark beschäftigt hat. Sie kam zu einem komfortablen Umgang damit. Für sie war das auch jetzt kein Problem, Aspekte anderer kultureller, religiöser Kontexte zu übernehmen, wenn es jetzt um weltliche Aspekte ging, des Aufbaus einer Zivilisation und so weiter, Staatsordnung. Und hier sehen wir auch, dass das vielleicht auch Symmetrien sind, der Herkunft von Ideen, denen es auch hier nochmal viel mehr gilt nachzuspüren, anstatt hier diese starken Unterschiede aufzumachen. Und nicht zuletzt haben auch moderne säkulare Staaten eigentlich überall die gleichen Probleme, weil sie überall mit dem Management von Religion in gewisser Weise beschäftigt sind. Hier sehen wir eben starke Symmetrien, die uns auf den ersten Blick vielleicht auch nicht so stark ausfallen. Hier könnte ich noch eine Buchempfehlung aussprechen von Sabah Mahmoud, die Anthropologin, in ihrem Buch Religious Difference in a Secular Age, die eben so vergleicht. Also wie kommt es dazu, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt, das Kruzifix in einer Schule ist nur ein passives kulturelles Symbol, aber ein Kopftuch ist dahingehend ein sehr starkes, offensives, religiöses Symbol. Ist es nicht vielleicht in gewisser Weise sogar ähnlich wie der oberste Verwaltungsgerichtshof in Ägypten, der zu Baha'is urteilt, einer kleinen Religionsgemeinschaft, und zu dem Schluss kommt, dass sie im Endeffekt schon ein Anrecht darauf haben, gekennzeichnet zu werden in ägyptischen Personal oder IDs in Personalausweisen, aber nicht mit ihrer Religionszugehörigkeit, die quasi dem Islam entgegensteht, aber sie kriegen zumindest einen Dash, also sie kriegen einen Strich in ihrem Personalausweis. Da steht nicht, dass sie gar keine Religionszugehörigkeit haben, aber man benennt es nicht genau und das wird begründet durch die Aufrechterhaltung von öffentlicher Ordnung, die im Endeffekt wichtig ist. Und das ist eher ein Mechanismus, den moderne, säkulare Staaten überall anwenden, egal ob sie jetzt in einem muslimischen oder anderen Kontext sind. Und es ist vielleicht auch die Frage, welche muslimischen Stimmen lassen wir überhaupt dazu zählen, wenn wir diese Asymmetrien aufbauen. Shahab Ahmed hat zum Beispiel in einem wichtigen Werk What is Islam? The Importance of Being Islamic dafür geworben, auch das islamische Recht vom Thron zu stoßen und eben auch andere diskursive Felder wieder mehr zuzulassen. Sei es jetzt Poesie, sei es auch Mystik, die auch über Jahrhunderte in Anspruch genommen hat, genauso normative Aussagen zu tätigen wie allein islamisches Recht. Und das ist auch ein Grund, warum in meinem Feld der Islamwissenschaft in letzter Zeit auch wieder verstärkt auch eine Beschäftigung mit Magie und solchen Aspekten vielleicht auch da ist, jenseits des alleinigen islamisches Recht. Also wenn Asymmetrien auftreten, und damit komme ich zum Schluss, tun wir gut daran, nicht Europa als das Maß aller Dinge zu nehmen. Buchdruck als Beispiel. Vielleicht gab es einfach gar kein Bedürfnis, es war nicht in erster Linie eine Ablehnung dieser Technologie, sondern es gab einfach genügend Lösungen der Schreibkultur, des Kopierens von Manuskripten, die absolut ausgereicht haben. Und schließlich kommt auch vieles dazu, was wir vielleicht noch gar nicht wissen, wo wir neue Quellen erst erschließen müssen, um bestimmte Asymmetrien darzustellen oder erstmal aufzulösen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, Europa ist nicht das Maß aller Dinge und ich finde, das gilt nicht nur in der Islamwissenschaft. Den Islamwissenschaftler Simon W. Fuchs habt ihr gerade gehört. Seine wichtigste Literatur aus dem Vortrag, die findet ihr übrigens neben Infos zu ihm selbst und zum Vortrag in den Shownotes und bei uns im Netz. Ja, das war's leider schon für diese Folge. Ich kann euch aber schon mal verraten, worauf ihr euch in der nächsten freuen könnt. Da gibt's mal wieder ordentlich Diskussionsstoff, glaube ich jedenfalls. Da stellt sich nämlich jemand hin und behauptet, dass wir ganz konsequenten Klimaschutz machen können, 0,0 Grad Grenze und trotzdem die Wirtschaft unendlich wachsen kann.
Die Temperatur des Planeten steigt an, weil wir CO2 und Methan und Lachgas in der Atmosphäre anhäufen. Das hat kein Klimaforscher sich ausgedacht. Das können Sie mit Papier und Bleistift ausrechnen. Wenn wir projizieren, wie die Wetterveränderungen sich in der Zukunft entwickeln, finden wir, dass der Klimawandel uns derart wirtschaftlich schaden wird, dass die Kosten, die entstehen dadurch, dass sie Klimaschutz betreiben, verschwinden gering werden dagegen. Egal, wo Sie die Temperatur des Planeten stabilisieren wollen, Sie müssen auf Null Emissionen. Kann man auf einem endlichen Planeten unendlich wachsen? Können wir es uns erlauben, kein Wirtschaftswachstum zu haben? Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir Wirtschaftswachstum nicht aufgeben sollten. Null bedeutet, dass wir nicht weniger machen müssen, nicht weniger produzieren müssen, sondern dass wir alles anders machen müssen.
Ja, spannend. Anders Levermann sagt das, Physiker und Klimawissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, an der Columbia University in New York und an der Universität Potsdam tätig und außerdem noch Mitautor des Weltklimarats IPCC. Und seinen Vortrag, den bringe ich euch das nächste Mal mit. Ich bin Katrin Ohlendorf, passt auf euch auf und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.